Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was macht eigentlich die Sommerserie von Perspektiven? Einst standen sie im Rampenlicht als Vordenker und Querdenkerinnen der Kirche. Denis Swiss, die erste christkatholische Priesterin der Schweiz. Erwin Koller, ohne den es die Sternstunden des Schweizer Fernsehens nicht gäbe. Oder Andreas Urweider, der eigenwillige Prediger und Lyriker aus Biel. Was macht eigentlich? Das fragt die Redaktion Religion in ihrer losen Sommerserie. Und was macht eigentlich Stefan Pfürtner? Vor fast 40 Jahren hat der Fall Pfürtner Schlagzeilen gemacht. Der Dominikanermönch hatte in den 1970er Jahren die römisch-katholische Sexualmoral öffentlich kritisiert. Es kam zum Zerwürfnis mit Rom und 1974 hat Stefan Pfürtner seinen Lehrstuhl für Moraltheologie an der Universität Freiburg räumen müssen. Was denkt der 88-Jährige heute über die kirchliche Sexualmoral? Wie blickt er auf sein langes Leben zurück und welche Erinnerungen hat er an die turbulente Zeit in der Schweiz? Heidi Kronenberg hat Stefan Pfürtner in Marburg besucht.
Ich bin ein passionierter Schweizer Fan. Ich mag die Schweizer, aber manchmal gehen sie mir auf den Wecker, das macht ja nichts. Ja, manchmal ein bisschen Langsamkeit. Man hat häufig ja beste Freunde und die gehen einem auch auf den Wecker. Aber ich habe sehr gute Erinnerungen an meinen Schweizer Aufenthalt.
Mit dieser lebensfrohen Erinnerung an seine Zeit in der Schweiz empfängt mich der 88-jährige Stefan Pfürtner in seinem Haus in Marburg, wo er zusammen mit seiner Frau Irmgard lebt. Sohn und Tochter sind längst ausgeflogen. Im lichtdurchfluteten Einfamilienhaus dominieren Bücherwände in Gängen und Zimmern. Der emeritierte Professor für Sozialethik an der Evangelischen Fakultät der Universität Marburg ist auch im hohen Alter geistig wach und wendig. Grenzen setzt ihm aber die körperliche Verfassung.
Ich publiziere fast nur noch auf Anfrage hin kleine Sachen, dass ich an einem größeren Projekt sitze, kann ich jetzt im Augenblick eigentlich nicht mehr bestätigen, weil ich gesundheitlich ziemlich gehandicapt bin durch eine sogenannte Polyneuropathie. Ich habe also Nervenschmerzen, so von Mittag an geht es dann los und bis in die Nacht hinein und das reduziert mich sehr.
Trotz dieses Leidens. Seinen Humor hat Stefan Pfürtner nicht verloren. Immer wieder bricht im Laufe des Gesprächs sein Lachen durch, etwa wenn er von vergangenen Wanderfreuden mit seinen Schweizer Freunden und Freundinnen erzählt.
Wir haben das jetzt leider aufhören müssen, weil alle, die mitwanderten, keine Füße mehr hatten oder nicht mehr richtig wandern konnten. Die saßen da in irgendeiner Pinte und erzählten, wie schön die Wanderung in der Schweiz sei.
So viel zu Stefan Pfürtners unbeschwerten Erinnerungen an die Schweiz, wo er von 1966 bis 1974 als Professor für Moraltheologie an der Universität Freiburg wirkte. Doch natürlich ist da auch der sogenannte Fall Pfürtner, der in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Ein Blick zurück. 1971, vor 40 Jahren also, hält der damals 49-jährige Stefan Pfürtner im Kursaal in Bern vor über 1000 Zuhörenden seinen legendären Berner Vortrag unter dem Titel »Moral, was gilt heute noch?« Er kritisiert die römisch-katholische Sexualmoral mit ihren Geboten und Verboten. Weiterum erweckte der damalige Dominikanerpater Aufsehen mit Aussagen wie Geschlechtsverkehr von Jugendlichen vor der Ehe sei nicht a priori Sünde. 1972 dann folgte sein Buch Kirche und Sexualität, in dem er ausführte, eine lustbetonte Sexualität gehöre zur menschlichen Selbstverwirklichung. Er stellte die römische Lehre in Frage, welche die körperliche Liebe ausschließlich im Dienste der Fortpflanzung sieht. Mit der Verbindung von Sexualität und schlechtem Gewissen sei die Kirche verantwortlich für viel menschliches Leid. Stefan Pfürtner exponierte sich auch in der Frage der künstlichen Empfängnisverhütung, die er diskutiert haben wollte. Damit stellt er sich mutig gegen die Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paul VI. Aus dem Jahre 1968, die sogenannte Pillenenzyklika. Der Moraltheologe und Dominikaner wurde zum Hoffnungsträger vieler Katholikinnen und Katholiken, die im Sinne des Zweiten Vatikanums und im Zeitgeist der 1968er Jahre auf Reformen in ihrer Kirche drängten. Doch Rom wird auf den Dissidenten aufmerksam. Die Glaubenskongregation beschuldigt ihn, die kirchliche Autorität zu missachten. Die Schweizer Bischöfe wie auch die Leitung seines Dominikanerordens lassen ihn fallen. Pürtners Vorlesungen an der Universität Freiburg werden sistiert. Der Vatikan drängt ihn zum Widerruf, doch der streitbare Theologe denkt nicht daran. Ihm blieb nur die Demission von seinem Lehrstuhl, der Austritt aus dem Orden und die Niederlegung des Priesteramts. So geschehen am 2. April 1974. Hier das Zeitdokument aus dem Tonarchiv, die Erklärung des damals 51-Jährigen gegenüber Schweizer Radio DRS.
Der entscheidende Grund meines Demissionsgesuches liegt darin, dass mir die Voraussetzungen für eine freie Lehre und Forschung, wie ich glaube, dass sie notwendig ist, auch innerhalb der Theologie, nicht gewährt werden konnten. Mir ist eine generelle Schreibzensur auferlegt worden. Ich muss alle meine Publikationen, die ich machen will, nach Rom zur Zensur übergeben. Ebenfalls ist mir eine partielle Redezensur auferlegt. Alles, was ich im Feld der Sexualethik öffentlich zu sagen gedenke, muss ich vorher zur Kontrolle nach Rom eingeben. Ich habe mehrfach versucht, diese Order rückgängig zu machen. Das ist mir nicht gelungen. Desgleichen insistierte meine Kirchenleitung darauf, dass ich die Thesen, die Positionen im Bereich der Sexualethik nun zurücknehme. Und das kann ich mit meiner Lehrüberzeugung nicht vereinbaren. Wenn nun diese Umstellung auch für mich im Bereich der Berufsexistenz natürlich einige Anforderungen und auch Risiken einschließt.
Ein radikaler Schnitt also. Stefan Pürtners Leben stand Kopf. Er musste sich beruflich und privat neu orientieren. Und heute, fast 40 Jahre später, welche Bedeutung haben die Ereignisse von damals noch für den 88-Jährigen?
Eigentlich keine mehr, denn ich bin jetzt völlig frei, ich kann sagen und nicht sagen, was ich will und nicht will. Die Kirche kann ja an mich nicht mehr heran, ich bekomme von ihr kein Gehalt, ich habe keine Anstellung in der Kirche, Punkt, basta. Ich bin freier Mensch.
Ich bin ein freier Mensch. Heute kann Stefan Pürtner über den Bruch in seiner Biografie lachen. Wie ging das Leben aber damals weiter? Er heiratet die Ärztin Irmgard Bloß, der Ehe entsprießen zwei Kinder. Beruflich geht's für den Katholiken Pürtner sozusagen im akademischen Exil weiter. 1975 wird er als Professor für Sozialethik an die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Marburg berufen. Hier bleibt er bis zu seiner Emeritierung 1988. Er setzt seine Forschungsarbeit zur kirchlichen Sexualmoral fort, veröffentlicht aber auch Bücher zu Fragen der Ökumene sowie des religiösen und politischen Fundamentalismus. Wie denkt der aufmüpfige Theologe der 1970er Jahre heute als 88-Jähriger über Sexualität und Moral?
Das, was letztlich maßgebend ist, ist nicht, was der Pfarrer sagt und was die Kirche sagt. Die Kirche kann nicht sagen, ob zwei junge Menschen, die also sich lieben, wo da die definitive Grenze zur sogenannten schweren Sünde ist. Das müssen die beiden selbst sagen. Unaufgebbar. Was also nicht mehr relativiert werden darf und soll, ist, dass deine Anweisung und deine Grundsätze und deine Praxis der Liebe und der Vernunft entsprechen.
Liebe und Vernunft. Sie stehen also für Stefan Pürtner nach wie vor über kirchlichem Gebot und Verbot. Wie auch die Qualität einer Beziehung für ihn wichtiger ist als ihre Form. Stefan Pürtner hat nicht den eher fixierten Blick vieler Kirchenvertreter, katholischer, aber auch evangelischer.
Die Ehe allein ist es nicht. Die Sexualität ist viel vielfältiger in ihrer Zweckbestimmung und in ihrer Bindung an Sinn, sie zu betätigen, als die Ehe die entscheidende Orientierung für die Moralerziehung der Christen, der Jungen, aber auch der Erwachsenen natürlich muss sein. Du sollst verantwortlich deine Sexualität leben.
Individuelle Verantwortung und gegenseitiger Respekt. Sie waren vor 40 Jahren das Credo Stefan Pfürtners. Sie sind es auch heute noch. Unverbindlichkeit oder gar Zügellosigkeit in Partnerschaften hat er nie propagiert.
Du sollst deinem Nächsten nicht auf die Füße treten. Gegen seine Befindlichkeit, dass er das so nicht will, was du mit ihm machen willst. Das ist ein eindeutiges Gebot der verantwortlichen Sexualerziehung und Moral. Wenn ich das jetzt inhaltlich angehe, springen sofort Konsequenzen heraus. Also wenn er keine Lust hat, in Anführung, also oder kein Kind will, in Anführung, dann hat man eher schnell Möglichkeiten, ihm also etwas aufzuzwingen, wenn man sich nicht entsprechend rücksichtsvoll benimmt.
Wenn sich Stefan Pfürtner heute noch zu Fragen der Sexualmoral äußert, sieht er dies als Teil einer lebensbejahenden Verkündigung des Evangeliums, was für ihn Auftrag der Kirche ist. Und der bald 90-Jährige freut sich fast schelmisch, dass ihm dabei Rom schon lange nichts mehr vorschreiben kann.
Ja, das muss ich schon sagen. Ich freue mich sehr, dass das, was ich meine, ich sage nicht, dass es damit richtig ist, aber dass ich das sagen darf, was ich meine, dass es richtig ist.
Und zu sagen hat der Moraltheologe und Sozialethiker Stefan Pfürtner natürlich auch etwas zu den sexuellen Übergriffen durch Kleriker, die im letzten Jahr zuhauf ans Tageslicht kamen.
Dass davon gesprochen wird, also dass die Karten mal offen hingelegt werden, halte ich für ganz wichtig. Die Ideologieabschottung, die man dann sehr schnell zur Hand hatte, nämlich dass das Zölibat da überhaupt nichts mit zu tun habe. Das ist eine Systemabschottung, die damit versucht wird, aber das geht natürlich nicht, denn der Zölibat steht da mit in engster Weise zur Disposition bzw. zur Frage.
Zwar dürfe nicht jeder Zölibatärlebende verdächtigt werden und der Zölibat sei nicht die alleinige Ursache sexueller Übergriffe, habe aber damit zu tun.
Wir müssen die Missbrauchsskandale mit Jugendlichen etc. in dem Zusammenhang sehen. Denn sonst können wir dem Phänomen dieser Skandale überhaupt nicht zu Leibe rücken. Dann sprechen wir nicht über die Realität, sondern sprechen wir in die Luft hinein. Ja, man muss dann schon den intimen Vorgang des zölibatären Lebens sich ansehen. Der zölibatäre Priester oder Erzieher, der steht eben immer wieder sehr allein mit dem Jugendlichen im Tätigkeitsfeld, sogar vielleicht in einem Freundschaftsfeld. Das ist durch die Art des pädagogischen Auftrags, der pädagogische Auftrag soll ja gerade auch nahe an den Menschen, um den es geht, herankommen. Und dieses Nahe bedeutet, dass niemand außer dem Zölibatären und dem Jugendlichen dabei sind. Also von daher legt sich die Gefahr des Missbrauchs natürlich nahe.
Auch darum ist Stefan Pfürtner ganz klar der Meinung, Priester müssten die Wahl haben, ob sie zölibatär und damit sexuell enthaltsam leben wollen oder eben nicht.
Ganz eindeutig. Die Freiheit müsste er haben. Und zwar nicht nur die institutionell formelle einmalige Freiheit, wenn er das Ja zum Priesteramt sagt. Die Freiheit muss auch während des Priestertums und seiner Amtsausübung bleiben. Dann muss er auch mal zum Bischof hingehen können und sagen, ich stehe nicht mehr in diesem Entwurf meines kirchlichen Lebens. Und nicht sofort fürchten, dass er übermorgen sein Gehaltskonto woanders abholen muss, nicht?
Stefan Pfürtner redet nicht um den heißen Brei herum. Das tat er vor 40 Jahren nicht und tut es auch heute nicht. Auf die Frage, was die römische Kirche denn nun zu tun habe, sagt er klipp und klar:
Die Liebe und die Vernunft leben. Ja, wirklich. Sie kann doch unmöglich den Priestern die Liebe verbieten.
Und glaubt der 88-jährige Kirchenkritiker, dass dies eines Tages Wirklichkeit sein wird?
Ich glaube ja, aber nicht unter diesem Papst.
Stefan Pfürtner kennt Josef Ratzinger persönlich. Als junger Priester hatte er in Deutschland mit ihm zu tun. Er schätzte Ratzingers Mitarbeit am Zweiten Vatikanischen Konzil sehr. und deshalb fällt es ihm nicht ganz leicht, über Benedikt als Papst zu urteilen.
Ich bin etwas befangen, weil ich Papst Benedikt nicht nur als Benedikt kenne, sondern auch als Theologe, wo wir mehr oder weniger von der gleichen Ebene her sprachen. Er war damals, nach meiner Auffassung, jetzt sage ich es mal frei weg, er war damals klüger, als er jetzt ist. Ratzinger ist ein kluger Mann, aber er ist ängstlich. Ich glaube nicht, dass von ihm große oder sehr authentische Impulse ausgehen. Die gehen nicht aus.
Also keine großen Veränderungen mit Papst Benedikt. Aber kleine vielleicht, etwa in der Ökumene, einem weiteren Spezialgebiet Stefan Pfürtners. An der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Marburg hat er bis 1988 Ökumene gelehrt und dazu publiziert. Wie schätzt der emeritierte Professor den interkonfessionellen Dialog der Christenheit heute ein?
Ich bin gar nicht so pessimistisch. Es sind also jetzt mal rein formalrechtlich Spielräume da, auch auf der katholischen Seite. Die hat es früher in dem Ausmaße nie gegeben. Also die Katholiken etwa können ökumenische Aktivitäten entfalten, die waren früher strikt verboten. Teilnahme an dem Gottesdienst der anderen, nicht Teilnahme an der Eucharistie oder dem Abendmahl. Das ist ja immer noch der strittige Punkt. Diese Position, die hätten wir früher nie zur Sprache bringen können dürfen unter uns theologischen, katholischen Theologen. Die können wir doch frei diskutieren, wirklich unter dem Aspekt, was wir nun aus unserem Glauben bejahen oder nicht bejahen können.
2017 wird in Deutschland das 500-Jahr-Jubiläum von Martin Luthers Reformation gefeiert. Verspricht sich der Ökumene-Fachmann davon neue Impulse, etwa in der Frage des gemeinsamen Abendmahls aller Christen?
Ich hoffe, dass Luther noch in Deutschland lutherisch sprechen kann. Will heißen, dass es unter den lutherischen Ökumene-Vertretern oder Verteidigern Leute gibt, die im Geiste Luthers sagen, nun kommt, nun hört doch endlich dieses und jenes kleine Gesabber aus. Jetzt sollen wir uns doch mal vor der Welt bekennen zu dem, was uns so wichtig ist. Was ist denn in der Abendmahlslehre und der Teilnahme an evangelischen Abendmahl? Was ist da unkatholisch? Da ist nichts Unkatholisches, nur dass die Kirche nicht die Alleinseligmachende ist.
Hört doch mit diesem oder jenem kleinen Gesappe auf. Bekennen wir uns doch vor der Welt zu dem, was uns so wichtig ist. Ungebrochen die Debattierlust, der Kämpfergeist des 88-Jährigen. Woher diese Kompromisslosigkeit, diese Radikalität? Man muss bis in die Jugendjahre zurückblicken, um einen Stefan Pfürtner zu erfassen. Früh in seinem Leben war er konfrontiert mit Macht, Krieg und Gewalt. Schnell lernte er selbstständig denken und wagte, wenn nötig, den Widerstand. 1922 in Danzig als Sohn eines Typografen geboren, wächst er zusammen mit 5 Geschwistern auf, im friedlichen Miteinander von Deutschen, Polen und Juden. Nach dem Abitur ringt er mit sich. Soll er Pfarrer werden oder Arzt? Vorerst entscheidet er sich für das Medizinstudium. Doch der Zweite Weltkrieg kommt dazwischen. 1940 wird er nach Prag eingezogen, 1941 in den Russlandfeldzug geschickt. Für den jungen Soldaten war es ein Riesenglück, dass sein Zugführer, Leutnant aller Pflicht, ein Jugendfreund war. Er kannte ihn aus der katholischen Jugendgruppe Neudeutschland.
Wir hatten in Russland Gefangene gemacht, hinter Erbsenhaufen versteckt und dann kam zu mir unser Zugführer, der aus der Jugendbewegung, aus diesem ND, aus Neudeutschland, allo Pflicht. Und der kam zu mir und sagte, du, wir sollen dir schießen. Und da sagte ich, allo, das machen wir nicht. Ja, aber das ist Befehlsverweigerung vor dem Feind oder so ähnlich. Es gab so eine bestimmte Formulierung. Da kommen wir dran, die hängen uns auf oder schießen uns. Lass es doch mal drauf ankommen. Ich bin ja dein Soldat, du bist mein Vorgesetzter, er war junger Leutnant. Gib doch dem Kommandeur, Regimentskommandeur zurück, du hättest den Erschießungsbefehl an deine Mannschaft weitergegeben, du musst ja gar nicht sagen, dass es nur ein Einziger war. Und die hätten dir geantwortet, sie hätten nicht als Henkersknechte ihren Fahneid abgelegt, sondern als deutsche Soldaten. Sie würden es nicht tun. Lass doch mal zusehen, was passiert. Das dauerte nicht lang, da kam zurück der Stahl und sagte, die haben gesagt, das ist gut. Was du gemacht hast, ist gut. Die geben das weiter. Die geben das so weit an die Regimentsführung. Wir mussten nicht schießen und wurden nicht erschossen. Wir wussten aber nicht, dass dieser Befehl, dass alle Russen erschießen, alle Gefangenen erschießen, von Hitler kam.
Kurz darauf wurden alle Medizinstudenten an die Heimatfront zurückbefohlen. Stefan Pfürtner kommt in ein Krankenhaus nach Lübeck. Er ist konfrontiert mit leidenden und sterbenden Kriegsverwundeten. Der 19-Jährige sucht nach moralischer, religiöser und politischer Orientierung. Er findet sie im Gesprächskreis des Lübecker Kaplans Johannes Prasek.
Da wollte ich wenigstens mal so einmal in der Woche mal vernünftige Gesprächsrunde haben zu den Fragen, die mich beschäftigten. Ich war ja schon in richtigen Kriegsvorgängen verwickelt gewesen. Über solche Sachen habe ich sprechen wollen.
Diese Gesprächsgruppe wurde Stefan Pfürtner zum Verhängnis. Ein Spitzel horchte mit.
Lührs hieß der, Hans Lührs, das war der Spitzel bei uns, der sich also bei Prasek eingeschlichen hat und unsere Gespräche in der Gesprächsbeiträge, so muss man sagen, sehr schnell stenografiert, er ging immer aufs Klo dafür. Wir wunderten uns schon, dass er so viel Pipi machen muss. Ja, und der hat das alles wortwörtlich notiert und dann der Gestapo weitergemeldet.
1942 wird Stefan Pfürtner verhaftet und wegen Hoch- und Landesverrats angeklagt. Zum einen wegen Kolportierens harmloser Witze über Goebbels und Göring, zum anderen wegen folgender Aussage über die SS.
Ich bin überzeugt davon, SS-Verbände würden gegen die eigene Heeresführung und die eigene Bevölkerung, sollte die dem Führer nicht folgen wollen, vorgehen und sie genauso wie die Juden und Russen gegen sie Gewalt anwenden, nicht? Das war mein böser Satz, der war auch so gemeint, dass ich der Überzeugung war, das würden die alle umlegen, wenn es darauf ankäme.
Zwar wurde dieser Anklagepunkt dann fallen gelassen, weil er ja schlicht und einfach das Gesetz der SS wiedergab. Aber im Lübecker Christenprozess wurden Kaplan Prasek, zwei weitere katholische Geistliche sowie ein evangelischer Pastor zum Tode verurteilt. Stefan Pfürtner kam mit 6 Monaten Gefängnis davon, die er bereits in der Untersuchungshaft abgesessen hatte. Doch das halbe Jahr in Einzelhaft vor dem Prozess war für den 20-Jährigen zur Grenzerfahrung geworden.
Ich hatte nicht zu lesen, nicht zu schreiben, nicht zu arbeiten. Die ersten Wochen verliefen in diesem totalen Non. Keine Beschäftigung geistiger, keine Gespräche, keine Besuche. Da kam ich an eine gewisse Grenze, sodass ich also auch durchaus an Suizid dachte und mir überlegte, wie macht man sowas hier in so einer Zelle. Aber ich habe ich habe zum Selbstmord kein Talent. Aber das heißt nicht so reflektiert, das war eine Krise. Man lebt nicht gut, wenn man nicht auch mal sprechen kann. Dann lebt man immer nur so, als ob.
Später bekam er Lesestoff, unter anderem das Neue Testament. In der tiefsten Krise verstärkt sich sein Glaube. Er betet den Rosenkranz ohne Perlenkette. Dabei erinnert er sich, wie seine Mutter ihm als kleinem Jungen einmal gesagt hatte, den Rosenkranz kannst du auch an deinen 10 Fingern beten. Stefan Pfürtner fasst den Entschluss, Priester und Mönch zu werden. Nicht ohne Hoffnung. Erlebte Geschichte 1922 bis 1945. Dies der Titel des ersten Memoirenbandes Stefan Pfürtners, in dem er seine Kindheits- und Kriegserlebnisse erzählt. Auch die Rettungsaktion 3er junge Jüdinnen, denen er zur Flucht aus dem KZ Stutthof verhalf. Eine davon versteckte er in seinem Danziger Elternhaus. Alle 3 überlebten die Zeit des Nationalsozialismus. Stefan Pfürtner wurde 2006 von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt. Der Moraltheologe und Sozialethiker Stefan Pfürtner blickt auf ein reiches, ein intensives Leben zurück. Lesenswert und kirchengeschichtlich aufschlussreich wäre deshalb auch der Nachfolgeband seiner Autobiografie mit den Memoiren nach 1945. Aber seine Krankheit schränkt ihn bei der Abfassung ein.
Was ich bedauere, denn mein zweiter Band, der steht an und ich komme nicht richtig zur Fertigstellung. Der liegt auch in einer ersten Fassung vor, aber mit der bin ich nicht zufrieden. Mit Texten, die ich herausgeben will, gehe ich relativ kritisch oder, wenn man will, auch zögerlich vor. Denn in meinem Hinterkopf läuft immer der alte römische Satz, quod est in scriptis, est in mundo. Was also geschrieben ist, ist in der Welt. Das können Sie dreimal widerrufen, dann kommt es aus San Francisco zurück in der alten Fassung oder so.
Im November wird Professor Stefan Pfürtner 89 Jahre alt. Was würde er rückblickend auf sein Leben heute anders machen?
Sehr viel. Es geht nicht in der Richtung, dass ich nicht mehr heiraten würde, dass ich also genug von meinen Kindern hätte und von meiner Frau. In der Richtung geht das alles nicht.
Ja, aber in welche denn? Überraschend kommt der ehemalige Dominikanerpater noch einmal auf seinen Austritt aus dem Orden im Jahre 1974 zu sprechen.
Es tut mir schon sehr leid, dass ich den vitalen Bezug zu meinem Orden nicht mehr so habe, eigentlich gar nicht mehr habe. Ich habe zu einzelnen Mitbrüdern immer noch, auch manchmal in vitalen Bezügen, vitalen Fragen, noch Beziehungen. Aber ich würde viel mehr und lieber noch in dieser Familia Ordinis Predicatorum leben. Und da ist die Frage, ob ich mein Ausscheiden aus dem Orden, das habe ich ja selbst vorgenommen, so würde ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Ich würde nicht gerne den Bezug zum Orden, so wie er jetzt sich entwickelt hat, ich würde den gern viel konstruktiver und familiärer und brüderlicher also vollzogen haben wollen. Ich weiß nicht, wenn ich mich so richtig frage, damit stelle ich mich natürlich bloß, aber ich sage das mal, warum bist du eigentlich aus dem Orden rausgegangen? War da auch ein Stück Stolz oder Eitelkeit oder du hast es zu sagen, nicht die anderen haben es zu sagen? Und ich bin nicht sicher, wie ich in der Beichte darauf antworten müsste.
Heißt das, Stefan Pfürtner fordert in seiner Altersradikalität das heute Unmögliche, das Utopische und will beides, Eheleben und Ordensleben?
Ja, genau das will ich. Warum soll denn die verheiratete Lebenswirklichkeit mit Kindern ein striktes Non für die Ordensgemeinschaftsteilhabe sein? Ich bin der Meinung, das ist eine Häresie, die da verbreitet wird. Die wird verbreitet, weil die Leute, die drin sind, jetzt drin sind, und das also bestimmen wir, ob zu ihnen auch kommen darf und zu ihnen gehört oder nicht, dass die Angst haben. Die haben Angst, dass sie ihren Beruf verlieren, wenn sie solche Typen wie mich oder mit allem, was sie an Dummheiten bei dem erleben, wenn sie sich das auch leisten dürften.
Was also macht Stefan Pfürtner bis heute immer noch am liebsten? Offensichtlich Tabus brechen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.